Live in Mixtapes. Lukas, hast du mitbekommen, heuer sind US-Präsidentschaftswahlen?
Ich glaube, ich habe schon mal davon gelesen, ja, nebenbei okay. Ein bisschen, ja. Ja auch ja. Österreichische Wahlen sind heuer, Nationalratswahlen sind auch beides.
Ja, aber das ist wahrscheinlich fürs Weltgeschehen nicht so wichtig. Mhm. Wir in Österreich beschäftigen uns ja sehr viel immer mit den USA. Mhm. Auch wir als Musikinteressierte, schon sehr viel, was wir in diesem Podcast machen, populär, kulturell, kommt ja aus den USA. Das heißt, wir wollen dieses Land verstehen. We are looking for America, so wie Simon & Garfunkel in dem Song, den wir jetzt das Intro gehört haben.
Ich bilde mir manchmal ein, Amerika verstehen zu können, wenn man so Popmusik hört, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es gar nicht so.
Ich finde gerade, die Präsidentschaftswahlen sind immer ein guter Anlass, um drauf zu kommen, dass man das Land nicht so gut versteht. Das heißt, wir werden uns das heute erklären lassen und es gibt niemanden, der mehr über die Präsidentschaftswahlen in den USA erzählen kann, als der Herr, bei dem wir heute sind, weil der hat nämlich, kann von sich behaupten, dass er dort wirklich schon mal mitgemacht hat, nicht als Kandidat, aber in einer Kampagne. Wir sind hier beim UCPIC im 7. Bezirk in Wien. Hallo, grüß Gott.
Hallo, guten Tag.
Erste Frage, sind Sie US-Staatsbürger?
Nein, bin ich nicht. Ich hatte eine Green Card, die ich mittlerweile auch nicht mehr habe. Aber ja, eine amerikanische Frau habe ich, kann ich anbieten als persönliche Beziehung zu den USA.
Und sind Sie wegen der Frauen in die USA gegangen oder zum Arbeiten?
Umgekehrt. Ich bin mit der Frau aus den USA zurückgekommen.
Sind Sie mit der Absicht hingegangen, im Politikbetrieb mitzuarbeiten?
Ja, ich war schon immer politisch interessiert und sozusagen an der Schnittstelle von Kommunikation und Kampagne, Politik und habe das hier in Österreich gemacht, wie man das halt so macht, Hochschülerschaft, Pressearbeit und habe dann ein Auslandssemester in den USA gemacht, das war zur Hochzeit von Clinton versus Obama 2007, 2008 und habe dort dann beschlossen, dass ich das noch ein bisschen mehr professioneller machen will, noch ein Masterstudium drangehängt in den USA, in Washington und bin da durch, also schon während des Studiums und dann danach in diese Kampagnenwelt in Washington D.C. eingetaucht.
Und da muss man sich, wie geht das dann? Da muss man sich bewerben oder wird man da angesprochen oder wie geht dann die Verbindung einher, dass man dann tatsächlich Mitglied einer Kampagne wird?
Tatsächlich Mitglied einer Kampagne war ja dann noch ein paar Jahre später. Also da muss man auch unterscheiden zwischen sozusagen ehrenamtlich irgendwo Türen klopfen als Freiwilliger, das ist relativ niederschwellig und einfach und tatsächlich im Hauptquartier mitarbeiten. Da bewirbt man sich entweder, also es ist ja so, dass diese Stadt Washington D.C. Besteht ja nur aus, die Industrie dort ist Politikberatung und in den USA gibt es ja alle zwei Jahre Wahlen im Regelfall und dementsprechend gibt es sozusagen Cycles. Da gibt es alle geraden Jahre, gibt es extrem viele Jobs in dem Bereich, sowohl in Washington D.C. als auch sozusagen in den Kampagnen im ganzen Land verstreut. Und dann gibt es wieder ein Jahr, wo irgendwie weniger los ist. Und ich hatte das Glück, gerade mit dem Studium fertig zu sein, wieder mehr los war und war dann in einer Kampagne selbst aktiv, in einem Vorort von Washington D.C. für eine, würde ich sagen, vergleichbar mit dem Landtag, also eine State House Representative in Maryland und habe dann in einer Agentur gearbeitet. Und dann viele Jahre später, durch mein Netzwerk, habe ich, wie Clinton sozusagen dann die Wahl 2015, 2016 die Vorwahl für sich entschieden hat, habe ich die Hand gehoben und gesagt, ich hätte Interesse, trotz dem ich schon mittlerweile in Österreich war, mein Werk hier zu passieren und mitzuarbeiten. Genau, und dann kommt man mal auf eine Liste und dann ist halt ein Job offen und dann macht man mal ein Interview und dann hört man wieder mal eine Zeit lang nichts und dann hat sich das irgendwie eine Zeit lang gezogen, bis dann der Anruf kam, dass jetzt Zeit ist, da gibt es eine Position, die, für die ich passe und ob ich nächste Woche anfangen kann und dann habe ich nächste Woche angefangen, das war Ende August, Anfang September des Jahres 2016 und war dann eben bis zum bitteren Ende Wahlnacht und dann sozusagen noch ein paar Tage zum Abbau der Kampagne engagiert.
Also ein ziemlich geordnetes Rekrutierungssystem. Also nicht so irgendwie mit, ich kannte da den und dann den und den.
Es ist eine gute Mischung, würde ich sagen, aus, also all die Jobs sieht man auch jetzt wieder. Also man kann sich, wenn man eine Arbeitsberechtigung hat, kann man sich auch bei Kamala Harris oder Donald Trump bewerben. Da sind alle Jobs auch ausgeschrieben auf der Webseite. Aber und natürlich gibt es sozusagen ein Netzwerk an Menschen, die, also zum Teil waren die Menschen, mit denen ich 2016 gearbeitet habe, schon Leute, die 2012 beim Obama waren oder sogar 2008. Also da gibt es ein, es ist ja ein sehr untypischer Job, würde ich sagen, eben weil es so kurz ist, weil man spontan sein muss, weil man sehr viel arbeitet und auch weiß, dass es dann wieder vorbei ist. Und da gibt es sozusagen einen bestimmten Typus, dem das taugt und dem das liegt und dementsprechend machen die das öfter und kennen sich natürlich und kennen ihre Kompetenzen. Also es ist eine gute Mischung aus offenem Auswahlverfahren und natürlich auch einem Netzwerk, aus dem rekrutiert wird.
Wir würden dann gerne noch Fragen zu diesen, Sie haben ja gesagt, das ist die Hauptbranche in Washington, also zu den Techniken dieser Branche stellen. Und da hätten wir uns gedacht, dass wir da Lieder spielen aus den beiden aktuellen Kampagnen. Also Lieder, die für die Harris-Kampagne stehen, Lieder, die für die Trump-Kampagne stehen. Ich würde sagen, wir mischen es ab, wir mischen es durcheinander. Immer ein Harris-Lied und ein Trump-Lied. Mhm. Kamala Harris hat sich genommen, oder wurde als erstes endorsed aus der Popwelt, glaube ich, von einer ganz großen, nämlich von der Beyoncé. Und das Lied ist Freedom, glaube ich, heißt das, oder?
Wird das überschätzt, die Stimme der Taylor Swift? Also es gibt ja die Umfrage, mehr als die Hälfte aller Amerikaner sind Taylor Swift-Fans. Ist das dann wirklich ein würde sagen, das Zünglein an der Waage oder ist das...
Naja, die Sache ist, in Kampagne ist alles Zünglein an der Waage. Wir haben ein riesiges Land, wir haben Millionen an Wählerinnen und Wählern und trotzdem kommt es auf 40.000 Wähler in drei unterschiedlichen Bundesstaaten an, wer Präsident oder Präsidentin wird. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, wenn Taylor Swift oder Beyoncé oder wer auch immer vielleicht ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Menschen überzeugt, doch zur Wahl zu gehen. Es ist ja meistens nicht ein gehe ich für den einen oder für die andere hin, sondern gehe ich überhaupt hin oder bleibe ich zu Hause, weil dieses Wählen ist ja auch gar nicht so einfach an einem Wochentag, Dienstag, man muss lange in der Schlange stehen.
Das wäre meine erste Frage, das hört man immer wieder, das Wählen ist so schwierig, man muss in der Schlange stehen und sonst kann man den Job verlieren. Darf man das überhaupt als amerikanischer Arbeitgeber, dass man sagt, du warst jetzt Wähler und du warst jetzt 4 Stunden weg und ich werfe dich jetzt raus?
Als amerikanischer Arbeitgeber darf man alles, aber man darf nicht, vor allem nicht vergessen, dass viele, auch gerade demokratische Wählerinnen und Wähler, kriegen Geld, wenn sie arbeiten und kriegen kein Angestelltenverhältnis notwendigerweise, sondern ist hourly based und wenn man dann eine Schicht nicht machen kann, Burger flippen, weil man halt in der Wahllokal steht, muss man sich überlegen, stehe ich 4 Stunden im Wahllokal oder tue ich 4 Stunden an der Supermarktkasse stehen und kriege dafür Geld. Also es ist tatsächlich sozusagen auch eine ökonomische Abwägung, abseits davon, dass man sozusagen sich davor zur Wahl registrieren muss, etc. etc. Also das sind schon auch bürokratische Hürden, die es schwieriger machen, zu wählen, abseits vom Wochentag noch dazu.
Und der Dienstag kommt ja daher, dass man sagt, am Sonntag gehen wir noch in die Kirche und dann machen wir uns auf den Weg in die Hauptstadt des Bundesstaats und das dauert halt mit dem Pferd einen Tag und dann sind wir dort und dann ist Dienstag. Ne?
Genau, und dann schicken wir, da werden wir auch noch drüber reden, Wahlmänner nach Washington, die uns dann verkünden, was das Ergebnis im Bundesstaat war.
Da gibt es immer den Vorwurf des systematischen Rassismus, wenn man sagt, die Wahl ist am Dienstag, weil Menschen mit gutem Job das sich einrichten können, andere vielleicht nicht, Schwarze vielleicht, die halt bedingt aufgrund von vielen Gründen eben diese Jobs haben, wo es eben nicht geht, sind da benachteiligt. Warum kann man das nicht ändern?
Das versucht man zu ändern. Es gibt unterschiedliche Initiativen, die das versuchen zu ändern, den Tag zu einem Wahltag zu machen oder Sachen wie Same-Day-Voter-Registration, dass man sozusagen ins Wahllokal gehen kann, sich dort registrieren kann und dann gleich wählen kann. Die Republikaner, also das republikanische Argument ist, dann kommt es zu viel Missbrauch und deshalb braucht es sozusagen strengere Regeln. Die Demokraten, die tendenziell auch davon profitieren, wenn sehr viele Menschen wählen können, sagen, es braucht möglichst niederschwellige Möglichkeiten, wählen zu gehen. Diese Sache, eine Sache, die mich sozusagen wirklich lange, wo ich auch noch selber nicht mit meiner Meinungsbildung abgeschlossen bin, ist die Frage nach dem Ausweis. Das ist ja sozusagen eine ganz politische. Demokraten sagen, man soll auch ohne Ausweis, also ohne amtlichen Lichtbildausweis wählen können, weil die Schwelle so niedrig oder die Schwelle zu hoch ist, einen zu kriegen. Republikaner sagen, es braucht den unbedingt, um wählen zu können. Und als Europäer ist das extrem komisch, sich zu denken, was jetzt. Gehe ich hin und sage, servus, ich bin's, ich wohne da, ich darf wählen, dann könnte ich ins nächste Wahllokal auch gehen. Das System funktioniert tatsächlich gut halbwegs, auch ohne diesen Ausweis. Und natürlich ist das auch ein Politikum, weil dann gibt es so Sachen wie, in dem einen Bundesstaat sind sozusagen, ist der Waffenschein, gilt als Ausweis, aber der Ausweis von der Uni gilt nicht als Ausweis, mit dem man wählen kann. Also da gibt es tatsächlich sozusagen durchaus, das ist durchaus ein Politikum. Mhm.
Weil es ja auch kein Melderegister gibt. Also das ist ja, glaube ich, die Grundkrux der ganzen Sache. Deswegen ist ja dort auch der Führerschein immer so wichtig, weil der dann oft das einzige Ausweisdokument ist, was man überhaupt bekommt. Ne?
Genau, und weil, und das muss man sagen, hat sich 2020 auch gezeigt, hat seine Vorteile, dass ja diese zwar bundesweite Wahl, aber trotzdem in den einzelnen Bundesstaaten administriert wird. Also in jedem dieser Bundesstaaten gibt es eigene Regeln. In Oregon zum Beispiel gibt es eine automatische Wählerinnenregistrierung, das ist de facto ein Melderegister. In anderen Bundesstaaten ist es eben extrem schwierig zu wählen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Regelungen. In manchen Bundesstaaten haben die Leute jetzt schon zu wählen begonnen. Und in anderen kann man wirklich nur an diesem Dienstag wählen. Also auch die Frage nach Briefwahl und Early Voting, Absentee Voting, all das ist ein Politikum, bessert sich langsam, dass man das mehr machen kann. In Nevada war ich 2018. Da war es so, dass man an allen Wochenenden im Oktober wählen hat können und de facto durchgehend. Und dann am Freitag, Dienstag ist Wahltag, am Freitag davor haben die Wahllokale zugesperrt. Dann war 3 Tage Pause und dann hat man nur mehr am Dienstag wählen können. Also auch ein völlig absurdes System.
Das ist auch für uns total fremd, an einem Wochentag wählen. Ne?
Das ist, ja.
Wir gehen am Sonntag zuerst in die Kirche und dann wählen.
Und dann Schnitzel essen, gell?
Genau.
Gasthaus, ja. Jetzt sagt er, wie du gegast hast. Kann man zum nächsten Wahlkampf sagen?
Ja, jetzt aus dem Trump-Lager. Es gibt da zwei sehr verstörende Wahlkampfsongs, aber ich möchte jetzt erst mit einem anfangen, der erwartbar ist, nämlich mit dem Lied God Bless the USA. Ich war mal als Jugendlicher in den USA und da war 4. Juli und da war dieses Lied und da ist gesungen worden, I'm proud to be an American for at least I know I'm free. Mhm. Also das passt, finde ich, sehr gut. Trump hat ja das Problem, dass ihm viele verbieten, dass er die Lieder verwendet. Und dieser Lee Greenwood, von dem das Lied ist, der ist Republikaner, der verbietet ihm das sicher nicht.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again. Just my children and my wife. Thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Die Swing States. Kalifornien ist für Trump egal. Texas ist für die Kamala Harris egal, weil es ist klar, glaube ich, Kalifornien wird demokratisch wählen und Texas wird republikanisch wählen. Kümmert man sich dann überhaupt noch irgendwie im Wahlkampf um diese Staaten, wo völlig klar ist, was da ausgeht? Oder sind die eigentlich passiert da gar nichts wahlkampftechnisch?
Na, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also grundsätzlich passiert da jedenfalls weniger. Aber man darf nicht vergessen, und das ist auch sozusagen oft für mich die Antwort, wenn es heißt, na, aber ich kann nur zwischen Pest und Cholera wählen und das Zwei-Parteien-System und so weiter, das ist alles ein Problem. Man hat in den USA nicht nur die Wahl zwischen zwei Kandidaten, Kandidatinnen. In den USA, und das ist auch ein Thema der Niederschwelligkeit, ein Problem, aber in den USA wählt man extrem viele Leute gleichzeitig. Dieser Stimmzettel ist elendslang. Da wählt man ja nicht nur den Präsidenten, sondern tendenziell auch, also jedenfalls auch das Repräsentantenhaus, das alle zwei Jahre gewählt wird. Alle paar Jahre wählt man seinen Senator, seine Senatorin neu. Und das sind nur die bundesweiten Ämter. Dann gibt es noch Gouverneure, es gibt sozusagen bis hin zum
Richter.
Die sind zum Richter oder zum School Board, also zur Schulverwaltung, wird alles gewählt und wird viel gewählt und wird auch von diesen Kampagnen dann natürlich Geld und Energie und Zeit in den Wahlkampf gesteckt. Auf Bundesebene, auf Präsidentschaftsebene ist klar sozusagen, es entscheiden ein paar Bundesstaaten sind wichtiger als andere, jedenfalls. Das heißt aber nicht, dass die anderen ganz unwichtig sind, weil ein Präsident will ja auch einen Senat und ein Abgeordnetenhaus haben, das freundlich gesinnt ist und dementsprechend wird da doch auch von Partei- und Präsidentschaftskampagne ein Fokus gelegt.
Und dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip, das gilt für die Präsidenten, für die Senatoren, für die Repräsentanten auch, also wird auch zum Beispiel Kalifornien nur demokratische Repräsentanten schicken oder ist das dann anteilig?
Nein, da gibt es Wahlbezirke. Beim Repräsentantenhaus ist das Thema von Gerrymandering, also dem Thema, dass die PolitikerInnen selbst sich ihre Wahlbezirke ziehen und dadurch sozusagen das Ergebnis beeinflussen. Der Senat ist eine bundesstaatweite Wahl, das heißt, da gibt es relativ wenig Probleme, unter Anführungszeichen, aber natürlich, der mit 50% plus einer Stimme gewinnt. Und auf Präsidentschaftsebene gibt es das Thema der Wahlmänner, das heißt, die Bundesstaaten haben unterschiedlich gewichtete Wahlmänner, Wahlfrauen, die sind dann Winner-Takes-All-Prinzip. Das Winner-Takes-All-Prinzip selbst ist schon problematisch, aber tatsächlich das Problematische ist, dass es einen Deckel nach oben gibt und sozusagen einen relativ hohen Boden. Das heißt, Kalifornien hat immer zwei, also wie das Wahlmännersystem berechnet wird, ist zwei Senatoren, also zwei Personen kommen aus jedem Bundesstaat, plus dann eine gewisse Anzahl an Wählerinnen pro Abgeordneten. Das heißt, dass das Minimum ist drei Wahlmänner. Wir haben da hinter uns eine Karte hängen, da sieht man sozusagen die Einöde, Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming, da leben irgendwie gemeinsam so viele Menschen wie in Los Angeles, aber die zusammen haben sozusagen 12 Wahlmänner, während Kalifornien insgesamt nur 55 hat. Also da gibt es eine Unterrepräsentation, gerade auch natürlich Städte sind unterrepräsentiert, weshalb es ja schon öfter und in Zukunft immer weiter dazu kommen wird, dass der die meisten Stimmen gewinnt, nicht der ist, der Präsident wird.
Was ja auch bei der Kampagne war, wo Sie mitgearbeitet haben.
Was auch in der 2016er Kampagne war und das wird öfter vorkommen.
Jetzt nehme ich an, dass es innerhalb dieses Swing States auch wieder nur um bestimmte Gruppen geht, die swingen, weil es wird in einem Swing State auch ganz kohärente Wählergruppen sein, die sowieso immer das Gleiche wählen. Weiß man eigentlich, wer die sind? Also ist das Arbeiter, Mittelschicht oder was ist so ein ganz klassischer Swing State?
Pennsylvania zum Beispiel. Ja. Über Pennsylvania wird gesagt, das ist Philadelphia und Pittsburgh with Alabama in the middle. Also da gibt es zwei urbane Zentren und der Rest ist Rednecks. Und natürlich sozusagen, es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, das heißt tendenziell, je urbaner das Gebiet, desto demokratischer, je ruraler, desto republikanischer. Es gibt die umkämpften Suburbs, die College-Educated Voters. Es gibt also unterschiedliche Minderheiten, die unterschiedlich wählen. Da ist durchaus sozusagen ein Thema für Kamala Harris jetzt, das eher so weiße Arbeiter aus den ehemaligen Industriestaaten, das sind die Hillary Clinton schon nicht gewählt haben, die wurden von Joe Biden durchaus angesprochen. Kamala Harris hat wieder eher Schwierigkeiten, die anzusprechen. Heißt nicht unbedingt, dass die Trump wählen, aber reicht, wenn sie zu Hause bleiben, ist ein Problem. Dafür ist Kamala Harris zum Beispiel stärker bei Latinos, die Biden eher verloren hat, Afroamerikanerinnen, wobei da die Männer tatsächlich sozusagen ein bisschen Trump-lastiger sind, die schwarzen Männer, als sie es davor waren. Also da gibt es sozusagen durchaus in den einzelnen Zielgruppen auch Verschiebungen und ja, das ist durchaus ein mathematisches, analytisches Ding, sich anzuschauen, wo steckt man da Geld rein, um zu mobilisieren. Wie gesagt, es ist nicht immer nur überzeugen, es geht nicht nur darum, wählt der das eine oder das andere, sondern auch vor allem geht der überhaupt wählen oder nicht.
Das wäre die klassische Kampagnenarbeit, zu schauen, wo wird geswingt, wo kann man die Leute vielleicht abholen.
Das ist
viel mit Zahlen, viel mit Wahrscheinlichkeiten.
Das ist ein Teil einer Kampagne, vor allem einer sozusagen relativ modernen Kampagne. Das hat angefangen, würde ich sagen, mit Obama 2008 und vor allem 2012, war sozusagen dieses Data-Driven Campaigning, was extrem zugenommen hat. Darf man ja nicht vergessen, es gibt zwar kein zentrales Melderegister, aber ein zentrales Wählerinnenregister und das ist auch öffentlich und das kann angereichert werden und da sind auch interessante Sachen drinnen, Daten drinnen, wie zum Beispiel, kommt auf den Bundesstaat an, aber in den meisten Bundesstaaten steht auch da, ob die Person wählen war oder nicht, bei welchen Wahlen und dementsprechend kann man natürlich sozusagen Modelle bilden, Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und so weiter. Da gibt es ein eigenes Analytics-Team, dann gibt es ein eigenes Team, das dann überträgt in Strategie und dann gibt es einen ganzen Haufen, also die Clinton-Kampagne hat aus rund 2000 Angestellten bestanden, von Content-Produktion bis Freiwilligen-Engagement. Mein Team hieß Digital Organizing, das ist sozusagen an der Schnittstelle von Freiwilligen-Engagement und Internet. Da gibt es eine eigene IT-Abteilung, die Dinge produziert, also das ist sozusagen ein riesiges Startup mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen, das zum Ziel hat, am Tag der Wahl bankrott zu sein und alles Geld ausgegeben zu haben.
Kamala Harris ist dran. Jetzt haben wir, Sie haben vorgeschlagen, von Chappelle Roan soll man was spielen, als Repräsentantin der Harris-Kampagne.
So let's say it's working out. You pretend to love his mother, lying to your friends about how he's such a goddamn good lover. Stuck in the sun. You're folding his laundry. You got what you wanted, so stop feeling sorry. Crying at the nail salon. I'm so sick of all my love. And I don't understand. Why can't any man
hit it like, get it hot, make a bitch, it's a femme. Hit it like,
dude, can you play a song with a fucking beat?
Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon.
Ladies, you know what I mean. And you know what you need. And so does he. But does it happen?
No!
But does it happen?
No!
What we really need is a
feminine phenomenon.
A what?
A feminine phenomenon.
Hit it like rum pom pom pom.
Get it hot.
Get it hot like Papa John.
Make a
bitch go on and on. It's a feminine.
Die machen irgendwas mit einem Design gleich, oder? Die
Kappen, oder? Sind irgendwie.
Ja, genau. Das ist, warum sozusagen Kamala Harris oder warum die Kampagne so schlau ist, gerade in der Ansprache von Gen Z, die ja durchaus relevant ist in dieser Wahl, weil die erst zum ersten Mal oder erst zum zweiten Mal wählen können, weil die von Biden nicht besonders gut angesprochen waren, nicht besonders enthusiasmiert waren, Thema Nahostkonflikt ein Demotivator war. Und zum Teil würde ich sagen, durchaus aus Glück und zum Teil aus Strategie hat die Kamala Harris-Kampagne da wirklich eine ganz faszinierende und erfolgreiche Gen Z-Kommunikation angewandt. Da gab es einerseits, und das ist, glaube ich, der Glückteil, Charlie XCX, den wir, glaube ich, auch noch hören werden, mit Brad, das Album des Sommers, wo gleich nachdem Kamala Harris angekündigt oder sozusagen Biden zurückgetreten ist und Kamala Harris endorsed hat, Charlie XCX getwittert hat, Kamala is Brad, und die Hälfte der, nein, 90% der Weltbevölkerung haben nicht gewusst, was das heißt, aber die 10%, die Gen Z, hat das ganz genau verstanden. Die Kampagne hat super darauf reagiert, hat sozusagen dieses sehr, also neongrüne Design übernommen, dieses Undesign übernommen.
Schwarze Schrift auf grünem Hintergrund oder umgekehrt?
Genau, ja. Schwarze Schrift auf knallgrünem Hintergrund, ja. Und die Schrift auch sozusagen ein bisschen verpixelt und irgendwie, es ist nicht Areal, aber es ist wirklich so, also es ist Undesign.
Aber was meint dieses Brad dann genau?
Ich weiß, es ist das Gegenteil von einem Clean Girl. Das hat mir meine Tochter erklärt. Ein Clean Girl ist so ganz ein sauberes, braves, herausgeputztes Mädchen, schöne Haare, ein bisschen geschminkt, und ein Brad ist irgendwie das Gegenteil.
Und es macht auch ein bisschen, ist es auch ein bisschen wurscht, was es heißt. Es heißt, es ist sozusagen ein Endorsement eines Gen Z-Idols. Mhm. Und jetzt kommen wir zu Chappell Roan. Die hat ja ein Album rausgebracht mit dem Namen Fall and Rise of a Midwest Princess. Dann kam Tim Walz auf die nationale Bühne, den kannte vorher niemand, und der ist ja eine Midwest Princess, also der kommt aus dem mittleren Westen. Ein Teil von dem Swag von Fall and Rise of the Midnight Princess, Midwest Princess, war eine Kappe mit so Cameo, wo eben Midwest Princess drauf stand.
In Neon-Orange, oder?
Nein, in Cameo, also in so also Militärfarben.
Walz steht dann grell-orange drauf, glaube ich, oder?
Das weiß ich gar nicht, jedenfalls. Okay. Und sie haben es weggenommen, hat dann die Harris-Kampagne als einen der ersten Merch rausgegeben, eine Kappe, wo aber eben nicht Midwest Princess, sondern Walz drauf stand. Der tragt solche Kappen normalerweise auch, weil mittlere Westen, Jäger und so weiter, die tun immer ein bisschen Militär spielen. Aber es war einfach sozusagen das perfekte Augenzwinkern, das perfekte Easter Egg für diese Generation. Es ist auch verständlich für alle anderen, weil das ist irgendwie relatable, seine Baseballkappe, und das passt irgendwie zum Image von ihm, aber mit diesem zusätzlichen Wink-Wink an die Gen Z.
Jetzt weiß ich auch, warum es orange ist. Es ist sicher orange, weil Cameo fürs Jagen im Midwesten und orange, die Jäger haben auch orange Schals, weil das Wild die Farbe orange nicht sieht. Das heißt, man wird gesehen, dass man nicht von dem Mitjäger abgeknallt wird, und das Wild sieht das nicht. Eigentlich wollte ich dieses Wissen nicht haben, aber ich habe es irgendwie erlangt im letzten halben Jahr.
Aber da hat man eine breite, soll ich sagen, eine Breite aufgestellt damit. Man sagt irgendwie, Tim Walz, er war ja Soldat oder so, oder irgendwie die Richtung, na, Jäger und so, bekennt sich zu Waffen einerseits, sagt, man muss die Gesetze vielleicht ein bisschen schärfer in Zukunft gestalten, aber das ist ja von der Breite her eigentlich ein genialer Schachzug. Ne? Dass man
absolut, Tim Walz ist ein fantastischer Kandidat. Es ist immer die Frage, was bringt ein Vizepräsidentschaftskandidat? Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, nicht so viel. Bringt vor allem Image. Joe Biden als Vizepräsident für Barack Obama war ja auch vor allem sozusagen Image und Seniorität und ein bisschen außenpolitische Gravitas, weil Obama ganz neu auf der Bühne war. Der war aus Delaware. Das ist ein Bundesstaat, der wird immer demokratisch wählen und wird das auch, bringt nichts. Die Überlegung, einen Vizepräsidenten zu nehmen, hat immer natürlich kampagnenstrategische Hintergründe, aber der ist von dort und deshalb kriegt man dort mehr Stimmen, ist ein bisschen ist ein verkürztes Argument. Aber Tim Walz schafft es einfach, das perfekte Pendant zu Kamala zu sein, eben ein weißer Mann, relatable, sehr, sehr down to earth, gerade auch im Vergleich mit seinem Kontrahenten J.D. Vance, kommen aus derselben Gegend, aber der eine ist irgendwie nach Yale gegangen und dann war er im Silicon Valley und der andere ist dort geblieben und hat gedient und war Gouverneur und war Lehrer und Highschool-Coach, aber trotzdem ein Progressiver, der irgendwie gratis Menstruationsprodukte in die Schulen gebracht hat und warmes Essen für Kinder und so weiter. Also, und sozusagen ein Linker, vor allem ein gewerkschaftlicher Linker, und die Kamala irgendwie als woke, urbane Linke sind zwei gute Pole einer Bewegung.
So wie damals McCain und Palin. Mhm.
Ja, das ist sozusagen das andere Phänomen. Bei Sarah Palin war genau das, ist genau das eingetreten, was nicht passieren darf, nämlich dass der Vizepräsident den Kandidaten überstrahlt oder die Vizepräsidentin. Und das ist mit Tim Walz auch nicht und nicht ablenkt. Das wäre vielleicht mit Shapiro aus unterschiedlichen Gründen gewesen. Vielleicht war es einfach Chemie, vielleicht hat sie einfach mit Tim Walz besser gevibed als mit Josh Shapiro. Vielleicht gab es andere Gründe. Aber da wäre die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher gewesen, dass sie, die Kampagne abgelenkt wird. Der war Attorney General, hat natürlich eine polarisierende Position zu Israel, Palästina. Und wenn ein Vizepräsidentschaftskandidat ablenkt, dann ist schlecht, wie man bei Palin gesehen hat.
Und Tim Walz kann auch ganz gut so Narrative irgendwie sozusagen starten, ne? Diese Sache mit dem Weird. Was man zuerst vorgeworfen hat, dass der Biden ist weird und so weiter, was jetzt umgedreht wird. Das war ja Tim Walz, der das, glaube ich,
Tim Walz erfunden ist da hat. Erfunden, reingestolpert, weiß man nicht genau, aber jedenfalls hat er in einem Interview, und das hat irgendwie gut funktioniert und deshalb war das dann weitergetrieben, eben gesagt, ja, die sind irgendwie antidemokratisch und gefährlich und all das, aber sie sind vor allem auch ein bisschen komisch und unsympathisch. Mhm. Und damit haben die Demokraten zum ersten Mal ein Argument gefunden, das tatsächlich bei Trump unter die Haut geht, wie man sieht. Also der ist jetzt seit fast 10 Jahren auf der politischen Bühne und dass man ihm vorwirft, ein Autokrat zu sein, das findet er leiwand sogar, würde ich sagen. Mhm. Aber dass er irgendwie als komisch bezeichnet wird, das ist das erste Mal, dass eine Attacke tatsächlich bei ihm was auslöst, offensichtlich.
Schon irgendwelche Wahlkampfstrategien erkennbar? Oder ist das schon so offensichtlich etwas, was man sich überlegt hat? Das wird ja wahrscheinlich nicht passiert sein, oder?
Ich glaube, es ist auch passiert. Es passieren viele Dinge und manche davon funktionieren und dann hält man daran fest und im Nachhinein war es geniale Strategie und andere nicht. Also es ist als kochen alle nur mit Wasser. Aber ja, ich glaube schon, dass Kamala Harris es besser schafft, das Argument gegen Trump zu machen, ohne ausschließlich dagegen zu sein. Joe Biden war fast umgekehrt. Joe Biden hat gar nicht das Argument gegen Donald Trump gemacht. Wenn man sich diese Debatte ganz abseits davon, von seiner Performance inhaltlich anschaut, hat Joe Biden vor allem versucht, seine letzten 4 Jahre zu verteidigen und so ein bisschen zu erzählen, was die Zukunft bringen wird, was aber nicht besonders gut durchgekommen ist. Und das war auch die größte Kritik von den meisten Demokraten, Demokratinnen, die gesagt haben, der sollte zurücktreten, war, er schafft es nicht, Trump richtig zu attackieren. Ich meine, dass der Moderator die Verurteilung von Trump aufgebracht hat und nicht Joe Biden selbst in dieser Debatte zum Beispiel, war einer dieser Fauxpas. Und Kamala Harris schafft es wesentlich besser, einen Kontrast zu zeichnen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einen Kontrast zu zeichnen, aber eben nicht nur moralinsauer zu sein und irgendwie dagegen zu sein, sondern einfach zu zeigen, wofür man selbst steht, nämlich für eine Zukunft, eine diverse Zukunft, für eine aufstrebende Mittelklasse und gleichzeitig zu zeigen, wofür Donald Trump steht, nämlich vor allem für sich selber.
Aber dieser Switch, dass jetzt Joe Biden doch zurücktritt und dann Harris kandidiert, das war doch irgendwie so eine Sache, wo, glaube ich, Nancy Pelosi eine Rolle spielt, oder? Also die große demokratische alte Dame, die da die Finger im Spiel hatte. Es war ja nicht nur die Entscheidung von Joe Biden, das dann doch nicht zu machen, oder?
Nein, es war auf jeden Fall, viele Menschen haben ihm gut zugeredet und Nancy Pelosi war sicher die am effektivsten war und auch am härtesten, am hartnäckigsten dran war. Ich habe, also gerade auch nach dem Attentat von Trump, hätte ich gedacht, die Debatte ist gelaufen. Mhm. Weil so Samstag ist das Attentat von Trump, dann fängt die Republikanische Convention an und dann ist irgendwie langsam zu spät. Dank Nancy Pelosi ist das nicht passiert. Die war die draufgeblieben ist und sagen, eine Schweigeminute für Trump eingelegt hat und dann sofort wieder angefangen hat, dieses Thema aufs Tapet zu bringen. Es gab so einen ganz, finde ich, berührenden New York Times Artikel über die beiden, die sich irgendwie, die Nancy Pelosi ist ja noch älter als Biden, ist 3 Jahre älter als Biden, sind zur selben Zeit irgendwie groß geworden in demokratischer Politik, kennen sich schon lange, haben durchaus ein freundschaftliches Verhältnis und es hat irgendwie, ich fand diesen Artikel so berührend, weil es so ein, man hat irgendwie gemerkt, es fällt ihr jetzt persönlich nicht leicht, das zu tun, aber sie weiß, sie hat die Gravitas, sie hat die Macht, sie ist eine von wenigen Personen, die den Zugang zu Joe Biden hat und deshalb ist das jetzt das, was sie tun muss, auch wenn sie wahrscheinlich weiß, dass der auf ewig bis zu seinem Tod böse auf sie sein wird.
Mhm. Gibt es eigentlich andere, ich meine, wir kennen es von Österreich, da ist ja auch nicht oft der, der jetzt vorne ist, das wahre Machtzentrum. Also ist das, kann man so sagen, bei den Demokraten, ist es die Pelosi oder sind es auch die Ex-Präsidenten, die dann wirklich noch was zu sagen haben, obwohl sie jetzt nie wieder Präsident werden können? Ist das irgendwie festzumachen in beiden Parteien, dass man sagt, das sind wirklich die starken Frauen oder starken Männer?
Ich meine, Parteien in den USA funktionieren ja ein bisschen anders, sind wesentlich breiter aufgestellt, sind eher Koalitionen, Bündnisse und dementsprechend gibt es natürlich unterschiedliche Machtzentren, die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich mächtig sind. Also Obama ist natürlich auch eine Person mit sehr viel Macht, weshalb er auch zum Beispiel Kamala Harris nicht sofort endorsed hat, sondern gewartet hat, bis sie genug Delegierte hat, weil sein Selbstverständnis ist, ich will nicht das Zünglein an der Waage sein, sondern ich lasse die Demokratie walten und endorse dann. Nancy Pelosi ist sicher auch so ein Machtzentrum, trotz alledem, wobei sie es wirklich sehr gut schafft, Jamie Harris, dem neuen, also ihrem Nachfolger sozusagen, eigentlich den Rücken zu stärken und sich im täglichen Geschäft total rauszunehmen, aber eben in solchen Fragen dann doch aufzutreten. Es gibt in der Gewerkschaft Macht, es gibt natürlich sozusagen in unterschiedlichen, ja, im Senat gibt's Machtzirkel, aber das ist nicht so, dass es sozusagen der eine Vorsitzende der Partei hat natürlich auch eine gewisse Macht, aber keine Allmacht, zumindest nicht bei den Demokraten. Bei den Republikanern ist es anders, da hat Trump tatsächlich sozusagen die Partei, es hat lang gedauert, aber mittlerweile in seinem Abbild umgebaut. Die Parteivorsitzende ist ein Familienmitglied etc.
Dann ein Trump-Lied jetzt wieder.
Keith Richards hat einmal den Donald Trump, glaube ich, bei einer Pressekonferenz mit einem Messer attackiert. Gibt es eine Geschichte und sagt, er soll den Raum verlassen, noch lang bevor er Präsident war, in den 80er Jahren.
Ach so, dann ging es um was anderes.
Was anderes, na ja, nee, der mag den nicht. Und komischerweise ist eben ein Lied von den Stones auch ein Wahlkampflied von Donald Trump, You Can't Always Get What You Want.
Ich war auf der Republikanischen Convention 2016 und da gab es die große Rede von Donald Trump, ganz am Ende, es ist ja so in einer Sportarena, ne? Und dann bin ich rausgeströmt mit der Masse und dann ist plötzlich das Lied aufgetaucht und ich hab mich wirklich umgedreht und bin nochmal in den Saal reingegangen, weil ich mir gedacht habe, maybe it's a prank, vielleicht ist das der Augenblick, wo er sagt, H-Badge war gar nicht so gemeint, weil ich wirklich also extrem irritiert war auch von dieser Songchoice.
Ja, dann spannen wir das andere Lied auch zusammen, weil es passt auch vom Motiv. Es gibt dann noch ein Lied, das er gespielt hat. Das spielt auf der jetzigen Campaign. Please, please, please let me get what I want. Das ist von der Britpop-Band The Smiths, eine totale Außenseiter-Band. Und außerdem dieses Bitte, 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 ich möchte das. Man würde glauben, Trump ist jemand, der nicht um nichts bittet. Also das ist noch eine verstörendere Songauswahl, finde ich.
Ja, vielleicht meint er die Wählerschaft damit, ne? Let me get what I want. We want Trump. Ich verstehe das ja inhaltlich teilweise gar nicht, was dahinter steckt.
Das muss man schon lassen. Also irgendwie diese Songauswahl ist zumindest irgendwie
weird.
I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. You get what you need. abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me.
You can't always get what you want.
Times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Kann man eigentlich als Band sowas verbieten lassen, dass sozusagen ein Wahlkampfsong gespielt wird? Gibt es da eine Möglichkeit? Oder?
Ja, Celine Dion hat das jetzt erst gemacht vor ein paar Wochen. Das Titanic-Lied My Heart Will Go On hat Trump auf einer Rallye gesungen oder also spielen lassen und Celine Dion hat es ihm verboten und im offiziellen Statement hat sie, also dann, na, ein offizielles Schreiben ihres Managements, sehr formal, dann einen Absatz, wo steht, and really, that song. Also, ja.
Vielleicht ist es sogar besser für den Künstler, wenn er dagegen ist, dass er sich nicht dagegen, also schon dagegen ausspricht, es nicht verbietet, aber ihm sagt, das ist nicht das, was er damit initiiert hat eigentlich oder gedacht hat bei dem Lied an sich, ne, dass man das sozusagen spielen lässt, aber eigentlich sagt, ich wende mich davon ab, was da passiert. Ne?
Ich glaube, sowas eben den Stones auch.
Ja. Es gibt dann auch so Sachen wie, ich spende meine Tantiemen an irgendwas, was ja, dir nicht taugt und so.
Dass das vielleicht sogar mehr bringt. Ne?
Ja. Also Sie wissen es auch nicht, warum es gerade You Can't Always Get What You Want war.
Ich finde, also Trump und Liedauswahl ist wirklich ein Mysterium, das vielleicht Kampagnenstrategie nicht erklären kann.
Okay, glaube ich auch. Würden Sie für Trump arbeiten?
Nein.
Dann frage ich, was ist in der Kampagne gut gemacht? Oder ist es überhaupt der Kampagne, weil er eh macht, was er will?
Da muss man tatsächlich, diese Antwort ist unterschiedlich für alle Wahlen, in denen er bis jetzt angetreten ist. Er war 2016 extrem gut darin, den Diskurs zu bestimmen. Da war Twitter noch sehr, sehr groß, er war groß auf Twitter, er hat in der Früh getwittert, die Medien sind drauf aufgesprungen, es ging die ganze Zeit nur um seine Themen, seine Aufreger, er hat es gut geschafft. Das ist was, was sich vielleicht durchzieht. Er ist sehr gut darin, die Wählerinnen und Wähler der anderen zu demobilisieren. Also das ist ihm ja auch mit Joe Biden sehr gut gelungen.
Demobilisieren ist
er gut. Demobilisieren, genau. Also er hat ja nicht, auch 2016 nicht gewonnen, weil er so gut seine Leute um sich geschart hat. Er hat schon Menschen angesprochen, die vorher vielleicht demokratisch gewählt waren, aber er war vor allem gut darin, Wähler von Hillary Clinton fernzuhalten, mit Crooked Hillary etc. Und genauso ist es bei Biden gewesen. Er war extrem gut darin, Biden als irgendwie komischen alten Mann darzustellen, der senil ist und der das nicht mehr kann und der da hat damit gesorgt, dass Menschen sich von Biden abgewendet haben. Bei Kamala funktioniert es noch nicht, aber es gibt ja durchaus auch 2019, wie sie als Kandidatin für die, also bei den Vorwahlen angetreten ist, gab es da ein paar Negative Campaigning-Argumente, die besser funktioniert hätten. Und da ist wieder Trump macht ein bisschen, was er will. Bei Biden war er auch sehr konsequent. Da hat er gewusst, da hat er einen Zug zum Tor gehabt. Da hat er irgendwie gewusst, dass Quinder, deshalb so lässt sich auch die J.D. Vance die Wahl erklären. Aber bei Kamala ist jetzt wieder, die geht ihm irgendwie unter die Haut und da hat er nicht mehr den Zug zum Tor.
Und ist er überhaupt beratbar oder ist er beratungsresistent?
Er ist auf jeden Fall ein Kommunikationstalent. Er hat das im Blut. Ich meine, stellt euch vor, ihr werdet angeschossen und das Erste, was euch einfällt, ist, ich sollte aufstehen und meine Faust vor der amerikanischen Flagge in die Luft heben und einen Defiant-Blick haben. Mhm. Das ist ihm im Blut, das ist sein Instinkt. Das hat er sich antrainiert, wurde ihm antrainiert, wie auch immer. Dazu braucht es keinen Berater mehr. Natürlich hat er einen engen Kreis. Und glaube auch die J.D. Vance-Sache war was, was ihm geraten wurde von seinen Söhnen, hört man. Also es gibt schon immer wieder Sachen, die er macht, weil es ihm geraten wird. Ich glaube, er ist auch, sein Impuls wäre nicht gewesen, so konzentriert zu sein, einen Zug zum Tor zu haben. Das Problem ist, er ist halt beratungsresistent, aber nicht besonders konsequent in Beratung annehmen vielleicht.
Aber schon auch, wer sich unterm Strich nichts pfeift. Ne? Er ist der Amerikaner, geht gern zu McDonald's, der typische Amerikaner. Lügen werden ihm vorgeworfen, das ist alles wurscht. Also in seinem Wählermilieu quasi, ne? Weil er der typische ist, er sagt das, was er sich denkt und ist damit typisch amerikanisch.
Typisch amerikanisch weiß ich nicht, aber es stimmt auf jeden Fall. Seine Analyse von 2015 war ja zu einem Zeitpunkt, da hat er gesagt, ich könnte jemanden auf offener Straße erschießen.
Genau.
Und meine Fans wären noch immer meine Fans und das ist tatsächlich eine, also jetzt kann man versuchen zu ergründen, warum das so ist, aber das ist tatsächlich die treffendste Analyse zu Donald Trump, die er selbst gemacht hat.
Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Doch jetzt Harris verglichen mit Jeffrey Epstein. Ist ja auch so eine Sache, wo man denkt, so, jetzt ist aber sozusagen der Point of No Return erreicht. Das geht jetzt nicht mehr. Warum geht das dann, oder geht das noch rein?
Der Point of No Return ist schon so oft erreicht worden. Er hat im Wahlkampf 2016 irgendwie die Veteranen angegriffen. Er hat über John McCain, sozusagen einem renommiertesten republikanischen Politiker zu dem Zeitpunkt gesagt, er ist ein Loser. Er hat also diese Points of No Return gab es immer wieder und die Republikanische Partei hat immer wieder zugelassen. Also bis hin zu jetzt January 6th, also der Sturm aufs Kapitol, wo die Republikanische Partei ganz knapp dran war, ihn zu impeachen. Also die Demokraten hätten das durchgezogen und es lag an den Republikanern im Senat, da zuzustimmen. Und es gab eigentlich sozusagen die verbal und öffentlich haben das die Republikaner alle abgelehnt, diesen Sturm aufs Kapitol, und haben aber dann trotzdem nicht diesen Schritt gemacht, zu sagen, okay, das war jetzt zu viel des Guten, das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Wenn sie da konsequent gewesen wären, dann wäre das tatsächlich der Point of No Return gewesen, weil dann dürfte er nicht mehr kandidieren. Mhm. Aber jedes Mal wieder haben die Republikaner da noch ein Stückchen mehr zugelassen, Der Point of No Return wird sein, wenn er jetzt diese Wahl auch verliert, werden sich die Republikaner in den Spiegel schauen müssen und sich überlegen, ist das tatsächlich der richtige Weg, um weiter Partei zu sein, weil nach Donald Trump gibt es einen J.D. Vance, gibt es einen Ron DeSantis, da gibt es ja andere. Solange die gewinnen, wird es weiterhin sozusagen eine Verschiebung geben. Aber das ist zumindest die Hoffnung von den Demokraten, dass dieser Wahlverlust jetzt der kommen wird oder auch nicht. Ich bin noch nicht überzeugt, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird, das muss ich auch zu diesem Zeitpunkt dazu sagen. Aber wenn Donald Trump jetzt auch diese Wahl verliert, dann hoffen viele Demokraten, dass das sozusagen der Punkt ist, wo das Fieber gebrochen ist und die Republikanische Partei den Trumpismus abschütteln kann.
Andererseits vielleicht ein bisschen Kaffeesudleserei, aber dass das wieder passiert, dass wenn Trump verliert, dass nochmal sowas sich wiederholt wie am 6. Januar 2021?
Ja, es ist alles möglich. Republikaner sind bewaffnet. Es gibt sozusagen sehr viele Menschen, die in einer Parallelgesellschaft leben. Das ist durchaus möglich. Und die große Lüge, also die Lüge, dass da die Wahl manipuliert wurde und dass Trump eigentlich gewonnen hat, ist in weiten Teilen der republikanischen Wählerinnen gilt als Wahrheit.